Man haut da mit Krebsmedikamenten da um sich und der Patient kann gar nicht heilen.
Das zieht sich durch das ganze Interview. Erst messen und dann ganz gezielte Maßnahmen anwenden, die wie eine lasergesteuerte Rakete in den Tumor einschlägt. Also nicht mit einer Streubombe drauf, das wäre eben eine Chemo einfach rein mit dem Zeug, sondern eben ganz gezielt ein GSG9-Team reinschicken, die eben dann dort im Krebs Feierabend macht.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Dr. Mehmet Simsek ist Facharzt für Innere Medizin mit Weiterbildungen in Notfallintensiv- und Palliativmedizin. Er verbindet langjährige Erfahrung aus universitären Maximalversorgern und der Intensivstation mit einer ursachenorientierten Ganzheitsmedizin. Sein Schwerpunkt liegt auf systemischer Immun- und Infektionsmedizin, komplexen postinfektiösen Syndromen wie das Chronic Fatigue Syndrom und Post-Covid, Autoimmunerkrankung, Umweltmedizin, supportiver Tumormedizin inklusive moderner Apheresis-Verfahren. Er betreut Patienten mit chronischen und ungeklärten Beschwerden bis hin zu Krebs im Endstadium. Nach Stationen unter anderem in den Unikliniken Mainz, Hamburg und in einer internistischen Privatpraxis leitet er heute seine eigene Privatpraxis AVA Medical am Jungfernstieg in Hamburg. Herr Dr. Simsek, ich freue mich auf dieses spannende Interview zu einer Geißel der Menschheit, nämlich zum Thema Krebs. Und ich möchte auch direkt starten mit meiner ersten Frage. Wie wichtig ist ein funktionierendes, aufmerksames Immunsystem für die Krebsprävention? Was ist die heutige Herausforderung?
Ja, also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung bisher ist das Immunsystem das A und O. Es ist unser Verteidigungssystem gegen alle Probleme, mit denen wir im Leben auseinander uns setzen müssen. Das sind eben Infektionserreger, Viren, Bakterien, Toxine, aber natürlich auch entartete Zellen. Man muss wissen, dass im Grunde genommen der Mensch regelmäßig über den Tag, über die Jahre, über die Monate kleine Zellen entwickelt, die sozusagen zu Krebs sich entarten würden. Und das einzige System, was uns daran hindert, dass wir regelmäßig Krebs bekommen, ist das Immunsystem. Das ist das A und O. Und dieser Tatsache wird sehr wenig Beachtung geschenkt aus meiner Erfahrung. Wir sind mittlerweile laborchemisch, diagnostisch so weit, dass wir sogar in der Präventionsmedizin Laborparameter zur Hand haben, die uns klar zeigen können, wie gut ist das Immunsystem wirklich funktionell aufgestellt und wie kann man das optimieren? Und das ist das, was wir hier auch in unserer Praxis machen. Wir analysieren das, wenn Patienten den Wunsch haben, gerade wenn in der Familie gehäuft Krebs vorkam oder wenn man da halt ein Gesundheitsbewusstsein dafür hat und so sagt, ich möchte nicht nur eben fit sein, sondern eben die großen Erkrankungen, die in Deutschland ja häufig vorkommen, vorbeugen. Da gehört Krebs dazu. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 50% der Deutschen im Laufe ihres Lebens an Krebs erkranken. Okay. Dann ist das Immunsystem wirklich das A und O, definitiv. Ja.
Kann man sagen, vielleicht ein bisschen sehr überspitzt, aber ist dann Krebs eine Immunsystemmangelkrankheit? Vielleicht nicht das richtige Wort, aber vielleicht geht es in die richtige Richtung.
Das ist eine gute Frage. Also die Antwort lautet wahrscheinlich ja und ein bisschen auch nein zugleich. Also wenn wir uns Krebs angucken, ist es so, im Grunde genommen, dass ungefähr 5-10% aller Krebsarten einer sogenannten Keimbahnmutation unterstellt ist. Bedeutet, man hat das bekommen, weil die Eltern oder die Großeltern sozusagen Genabschnitte auf einen übertragen haben, was prädisponiert für Krebs. Da gibt es Gene, da muss man sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt, nahezu 100% teilweise. Da gibt es tatsächlich einige Erkrankungen.
Welches sind das zum Beispiel?
Da gibt es so seltene Erkrankungen, zum Beispiel das Lynch-Syndrom, HNPCC, die machen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, oder FAP nennt sich das, also familiäre adenomatöse Polyposis-Erkrankung. Die kriegen ganz, ganz früh schon mit 15, 20 Jahren kleine Polypen im Dickdarm und dann kriegen sie hunderte, tausende von Polypen, die normalerweise im hohen Alter auftreten und dann bekommen sie tatsächlich mit 20, 30 auch schon Dickdarmkrebs, sehr, sehr früh. mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, die ist sehr, sehr hoch. Aber diese Mutationen sind immer dann interessant, wenn man weiß, dass in der Familie halt Krebs gehäuft vorkommt. Und es wird auch immer dann untersucht, wenn man mehr als eine Krebsart im Laufe seines Lebens bekam. Also das ist aber etwas, was die Kollegen auf dem Schirm haben und dann die Patienten zum Humangenetiker schicken. Das macht aber wirklich nur 5-10% aus. Die restlichen über 90% sind erworbene Mutationen. Das heißt, eine Zelle ist im Grunde genommen einem toxischen Milieu ausgesetzt gewesen und hat so einen Mutationsdruck, sagen wir, so einen Überlebensdruck. Und man muss sich fragen, okay, wieso hat die Zelle diesen Mutationsdruck gehabt und hat dann diese Mutation erworben? Weil wir wissen, dass alle Krebsarten sind mutiert. Also die haben in der DNA-Analysen, epigenetischen Analysen, sieht man, dass sie genetischen Mutationen ausgesetzt sind und auch, dass auch die Treiber des Zellwachstums ist. Die erworbenen Mutationen sind im Grunde genommen durch Toxine, durch Gifte. Das können halt Umweltgifte sein, wir reden von UV-Strahlen, wir reden von Tabakkonsum, wir reden aber auch natürlich Autoabgase. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist beispielsweise Radon. Was viele nicht wissen, ist, dass Lungenkrebs, tatsächlich ist es so, dass 10-15% aller Lungenkrebs nicht durch Rauchen, richtig, nicht durch Krebs, also durch Rauchen ausgelöst ist, durch Radon. Bedeutet, lebt man in einem Haus, wo vor allem im Kellerbereich kann man das messen, wenn man da Interesse hat. Wenn man jetzt im Untergeschoss wohnt und lebt, wenn der Sache ausgesetzt ist, kann man natürlich auch Lungenkrebs bekommen. Es gibt aber auch andere Toxine, die auch immer interessanter werden, die auch erstmal noch in der Forschung sind. Wir reden hier von PFAS, diesem Jahrhundertgiften, Mikronanoplastik, da wissen wir noch nicht so richtig, welchen Einfluss das auf unsere Körper und auf die ganzen Krebsprävention auch hat. Aber es sind auch Nahrungsmittel. Also wir wissen, dass unsere Nahrungsmittel tatsächlich mit Pestiziden, Umweltgiften sozusagen ausgesetzt ist. Was viele unterschätzen, ist auch aus meiner Sicht das Thema, ich ernähre mich ja biologisch, kaufe vom Bioladen nebenan. Was viele nicht wissen, ist, dass das Biogemüse viel mehr natürlich Mykotoxine, also Pilzgift enthält, weil wir natürlich keine Mittel nutzen, um das Pilzwachstum auf diesen Gemüsen, Obstsorten zu verhindern.
Oh, das ist ein spannender Punkt. Da würde ich gerne mal direkt rein, weil das betrifft ja gerade die mir folgen, sehr häufig, dass man denkt, dass Bio eben besser wäre. Das hat man auch so gelernt. Aber da würde ich gerne rein. Ich möchte noch einen direkten Tipp geben auf das Radon. Nochmal zurück. Zweithäufigste Lungenkrebsursache, das ist signifikant. Und es gibt, wie Sie auch schon gesagt haben, Tests, die man sich für ziemlich wenig Geld für nach Hause bestellen kann. Da hat man die, so habe ich das mal gemacht, für ein paar Monate in den wichtigsten Räumen, also ich würde sagen Schlafräumen, stellt man das da rein, da kann man das auswerten lassen. Und dann weiß man, wie die Belastung ist. Wenn es sehr hoch ist, kann man das Haus speziell abdichten lassen. Oder was auch schon hilft, es ist ein sehr, sehr flüchtiges Gas. Das heißt, wenn man eben regelmäßig durchlüftet, dann ist schon mal die Belastung deutlich geringer. Also das ist etwas, was man direkt angehen kann. Klasse. Ich weiß auch, dass gerade im Schwarzwald, im Hochschwarzwald, die Belastung verhältnismäßig hoch ist. Es gibt bestimmt noch andere Gebiete, aber da komme ich nun mal her. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Also das ist nun mal so direkt ein Tipp, den ich an dieser Stelle gerne geben möchte. Aber
allgemein,
jetzt,
allgemein kann ich empfehlen, dass man biologische Bausachverständige tatsächlich mit auch ins Haus holt. Die können auch andere Dinge untersuchen. Was auch häufig unterschätzt wird, da habe ich auch vor vielen Jahren, als ich nach dem Hauskauf mich mal umgeschaut habe, sind die Fertighäuser, die sehr viel Formaldehyd enthalten, was ja auch ein Umweltgift ist. Und die biologischen Bausachverständigen können das untersuchen, können das analysieren. Und dann weiß man, ob man entweder das Haus eben nicht mehr betritt oder ob man das noch sanieren kann und mit Lüftungsmaßnahmen sich schützen kann. Ja, das ist vollkommen toll, dass du das nochmal erwähnst. Sehr gut.
Ja, es ist wirklich so frustrierend, weil das spürt man nicht, das sieht man nicht, das riecht man auch überhaupt nicht. Und es hat trotzdem eine rund um die Uhr Wirkung auf den Körper. Also vor allem das Schlafzimmer sollte möglichst frei von irgendwas sein, weil da der Körper sich auch wieder regenerieren kann. Der Körper kann sich auch vor Giften schützen, der ist gut da drin. Aber, und da kommen wir auch nachher wieder zurück, und das ist das Problem der heutigen Zeit, wir haben zu viel Belastung. Diese PFAS, diese Ewigkeitschemikalie, die gab es einfach nicht. Mittlerweile kann man die in der Leber von Eisbären nachweisen. Das ist absolut krass. Es ist überall, egal wie gesund man, in was für einer gesunden Gegend man lebt. Deswegen sollte dieser Punkt auf jeden Fall Priorität genießen, weil das macht man einmal und da kann man was dagegen tun und dann ist das erstmal deutlich herunter reduziert.
korrekt. Jetzt. Genau, wir untersuchen diese Dinge. Also wir versuchen das tatsächlich, so weit es geht, auch in der Ursachenabklärung des Krebses zu schauen, wie lebt der Mensch, wo lebt er, vor allem, wie hat er gelebt. Also es ist ja nicht so, dass die Lebenszeit jetzt gerade interessant ist, sondern tatsächlich die gesamte Lebensspanne. Also wenn man unter einem, in einem Kinderzimmer aufgewachsen ist, 20 Jahre lang, was am Ende schimmelbelastet war, sind diese Pilzgifte, Mikrotoxine auch für das Immunsystem so destruierend. Da haben wir das am Anfang ja angesprochen, wie wichtig ist das Immunsystem, das ist das A und O. Das wird unterschätzt, definitiv.
Jetzt nochmal speziell zum Thema Bio. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Oder ich frage mal ganz, ganz banal, essen Sie Bio oder essen Sie lieber konventionell? Weil eben da diese, weil es ist ja vom Regen in die Traufe. Weil diese Pestizide, also gerade Glyphosat, die immer wieder im Verruf, haben ja durchaus auch ein problematisches Potenzial.
Definitiv. Also ich esse hauptsächlich Bio tatsächlich. Das, worum es geht, was viele unterschätzen, ist ja das Waschen. Also das klingt jetzt einfach und simpel, aber nur weil ein Obst sozusagen Bio ist, heißt es nicht, dass ich greife danach und esse es einfach mal direkt, sondern man muss es einfach vernünftig sauber machen, vernünftig reinigen. Wenn man da Zweifel dran hat, kann man auch schälen. Dann ist sowieso das Thema sozusagen erstmal vom Tisch, ne, weil es ja sich auf den Schalen sich hauptsächlich ablagert. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist da bist du wahrscheinlich ein besserer Experte als ich. Dass man das in Natronwasser sozusagen mit einem hohen pH wächt, da lösen sich tatsächlich hauptsächlich diese Mykotoxine, Aflatoxine und Co. Das hilft ungemein.
Ja, das ist ein wichtiger Tipp, dass man eben auch die Pilzgifte abwäscht. Schälen, ja, kann man machen. Natürlich ist gerade unterhalb der Schale der höchste Anteil an Vitalstoffen. Aber nochmal, wichtig ist, der Körper kann ja mit Giften. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer wieder unterschätzt wird. Nur wenn es zu viel wird und wir keinen Ausgleich haben durch einen grundlegend gesunden Lebensstil, dann kann es eben irgendwann, dann ist das Immunsystem maximal gestresst und kann sich eben nicht mehr auf die wichtigen Aufgaben, wie zum Beispiel Krebsprävention, fokussieren.
In der Krebsprävention kann man sogar einen Schritt weiter gehen. Wir untersuchen sogar die Entgiftungsenzyme. Die sind ja bekannt in der Medizin. Und wenn man jetzt in der Präventionsmedizin nochmal das auf die Spitze treiben möchte, dann kann man definitiv auch nochmal schauen, wie sind denn meine Enzyme, die normalerweise für die Entgiftung zuständig sind. Ne? Und auch die vor allem für das Abfangen von Sauerstoffradikalen zuständig ist. Das sind eben Glutathion-S-Transferasen, das ist die SOD, Superoxiddismutasen, Glutathion-Peroxidasen. Sehr komplexe Namen, mit denen wir dann aber arbeiten und sagen hier, es gibt tatsächlich eine angeborene enzymatische Störung und auch da kann man epigenetisch was dagegen machen. Das ist dann nicht so, dass man der Sache ausgesetzt ist und schicksalhaft damit leben muss, sondern dann muss man halt umweltbewusster leben, aber auch natürlich was dagegen machen. Also teilweise ist es so, dass wir auch mit Enzymersatztherapien arbeiten und wissen, in bestimmten Gerichten, bestimmten Nahrungsmitteln sind Enzyme drin, die tatsächlich auch diesen fehlenden Entgiftungsenzym auch hoch katapultieren können in der Funktion. Das machen wir auch. Das ist ja nicht unwichtig auch.
Genau. Wenn du sagst, wir machen das auch, ist es dann so, du hast ja die AVA Medical in Hamburg, dass die Menschen dann sich bei dir einen Termin geben lassen können und ihr arbeitet dann mit einem Labor zusammen sozusagen?
Genau, wir arbeiten mit sehr vielen Laboren tatsächlich. Ich würde behaupten, wir sind die Praxis, die mit den meisten Laboren irgendwie kooperiert. Wir suchen uns immer sehr genau die Labore aus, die in einem bestimmten Thema spezialisiert sind. Dadurch, dass ich im Besonderen ein sehr, sehr breites Krankheitsspektrum abdecke und die Patienten diverseste Symptome haben, ist es so, dass ich Labore teilweise Blutwerte nach Amerika schicke. Wir können da ja auch tatsächlich das biologische Alter untersuchen, True Age nennt sich das, wo wir schauen, wie ist denn das biologische Alter versus das sozusagen, was im Pass steht. Das kann man nochmal untersuchen lassen. Wir machen spezielle epigenetische Analysen, häufig im Ausland tatsächlich. Es gibt, was die genetisch-epigenetische Untersuchung angeht, in Deutschland nicht sehr viel. Auch bei den Krebsuntersuchungsanalysen ist es so, dass gibt es auch einige Labore in Deutschland, aber das schicke ich auch sehr viel ins Ausland tatsächlich.
Genau. Und wir könnten jetzt natürlich ein eigenes Interview machen über diese ganzen Laborparameter, weil definitiv, das so ein Thema definitiv, ist. Ja. Ich würde aber sehr gerne bei dem Thema Krebs bleiben, weil das muss man von zwei Seiten betrachten. Das eine ist ja, was triggert die Zelle, die, ich sage das mal jetzt, und das ist für jeden, der Krebs in der Familie hat, selber hat, vielleicht auch ein bisschen seltsam, die Krebszelle will ja auch nur überleben. Die Krebszelle, die tut ja etwas, weil sie geärgert wird, durch was auch immer. Und das ist auch nicht immer selbstverschuldet. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Manchmal ist einfach nur furchtbares Pech im Spiel, aber die will überleben. Und da ist die Frage, Was triggert eine eigentlich gesunde Zelle, jetzt mal fernab von der Genetik mit 5-10%, genau, damit die eben in diese Provelation kommt, in diese Ausartung kommt?
Genau, wir haben den Punkt Toxine angesprochen, was auch nicht unwichtig ist, sind Infektionserreger. Das wissen wir in der Schulmedizin schon sehr lange. Wir wissen, dass chronisch persistierende Viren, Bakterien, auch Würmer, Parasiten, auch häufig tatsächlich ein extremer Reiz, dauerhafter Reiz auf die Zelle ausüben und dann tatsächlich DNA-Mutationen stattfinden.
Also EBV oder Helicobacter.
Bekanntestes Beispiel, Helicobacter ist bekannt, dass es halt einen Magenkrebs verursachen kann, ein Mal-Lymphom. Genauso, was noch bekannter ist, ja auch Gebärmutterhalskrebs, da wissen wir, dass vor allem das humane Papillomavirus 16 und 18 beispielsweise dann ganz starker Treiber und Ursache ist für den Krebs. Und das sind Dinge, das kann man untersuchen, wenn man weiß, okay, in der Familie kommt das häufiger vor, Magenkrebs, dann sind wir natürlich dahinterher zu sagen, okay, ist der Magenkeim Helicobacter, hat er sich besiedelt? Und was wir auch untersuchen ist, es gibt tatsächlich verschiedene Subtypen vom Helicobacter. Also einige sagen, ja, Helicobacter ist gleich Helicobacter, das stimmt nicht. Es gibt Typ 1, Typ 2 Helicobacter, es gibt auch welche, die exprimieren toxische Antigene, das nennt sich CAGA-Antigen beispielsweise, da wissen wir, dass es hochkanzerogen ist. Da befürworten wir auch dann die auch symptomlose Eradikation, auch wenn man keine Magenbeschwerden hat, dass man sagt, den Keim würden wir eliminieren. In Ägypten beispielsweise ist ein Wurm, ein Parasit, nennt sich Schistosoma, eine der häufigsten Ursachen für Blasenkrebs. Also wir wissen, dass Infektionserreger tatsächlich auch, wie gesagt, Krebs verursachen können. Das wird immer mehr erforscht, aus meiner Sicht viel zu wenig und definitiv unterschätztes Thema, weil ich das immer wieder vorfinde. Warum ist es so wichtig, das zu untersuchen ist, wenn wir wissen, dass der Treiber des Krebses ein Erreger ist, ein Bakterium und so weiter, dann ist die Chemotherapie ein ganz heikles Thema, denn wir schwächen das Immunsystem, wissen aber, dass ein Erreger sich natürlich umso mehr freut, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Also müsste man hingehen und sagen, wenn es auch noch ein Erreger involviert ist, muss man natürlich den Erreger am Anfang eliminieren oder parallel während der Chemotherapie als Treiber des Ganzen. Das ist das, was ich mache, wenn ich weiß, welche Krebsart hat der Patient, gucke ich tatsächlich nach, was ist publiziert, was ist bekannt, was wird vermutet. Es ist mir auch dann fast egal, ob es bewiesen wurde, sondern ich messe das dann einfach und schaue, ob es vorliegen könnte. Wenn es vorliegt, empfehle ich den Patienten mindestens vor der Chemo oder begleitend zur Chemo noch die Therapie des Erregers. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie wir das machen können. Das ist ein eigenes Thema, wie man jetzt infektiologisch Erreger eliminiert. Aber das ist mir ein besonders wichtiges Anliegen, das nochmal zu betonen. Ich möchte jetzt nicht sozusagen ketzerisch wirken, aber die Frage, stirbt der Patient an Krebs oder durch die Chemo, wird dann bei diesen infektionsgetriggerten Krebsarten präsenter und interessanter.
Ja? Okay, also ich höre hier schon mal raus, Chemo ja, aber eben nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Genau. Die Chemo, was wirklich wichtig ist, ich bin durch und durch Schulmediziner mit einem nur sehr, sehr, sehr breiten, aufgestellten, ganzheitlichen Sicht auf die ganzen Dinge. Es gibt, glaube ich, nichts, was, wenn der Tumor eine hohe Dynamik hat, ganz schnell wächst, wie zum Beispiel Leukämien, Lymphoma, Lymphdrüsenkrebs, gibt es nichts Biologisches, was das Ganze so schnell bremsen kann. Das ist im Grunde genommen, ich vergleiche das immer, wenn Patienten zum Beispiel Rheuma haben, also Gelenkserkrankung, rheumatoide Arthritis, und die haben überall geschwollene, entzündete Gelenke, dann gibt es nichts, was schneller wirkt als Cortison, als Prednisolon. Mhm. Man gibt das denen und die Patienten können am nächsten, übernächsten Tag ihre Gelenke wieder bewegen, sie können wieder laufen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man natürlich parallel nach Alternativen schauen sollte, was das ganze System unterstützt oder sogar vielleicht sogar unwichtiger macht, wo man auch sagen kann, jetzt kann man die Chemo reduzieren, die Dosis reduzieren oder auch sogar die Intervalle verändern und so weiter. Aber wie gesagt, man muss ja ein bisschen auch verstehen, woher die Therapien herkommen. Ne? Also das geht jetzt in die Geschichte der Medizin hin, aber das kommt ja aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg von Senfgas-Abkömmling sozusagen, wo man herausgefunden hat, dass die Soldaten im Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen ja Senfgas benutzt haben, wenige Immunzellen hatten. Also die Leukozyten, die Lymphozyten, die waren reduziert. Das ist einfach aufgefallen. Und im Zweiten Weltkrieg dachten die Amerikaner ja, die Deutschen könnten wieder Senfgas benutzen. Und dann gab es so ein militärisches Geheimlabor mit dem Auftrag sozusagen, so ein Gegengift zu erforschen. Was sich dann herausgestellt hat, ist, dass es offensichtlich Zellen, die schnell wachsen, im Wachstum stoppen können. Bis man dann in den 50ern, das war der erste Patient, war ja so ein Lymphdrüsenkrebspatient, der so ein verpackt altbackenen Tumor hatte am Hals, ihm tatsächlich ein Abkömmling des Senfkases gegeben hat und gesehen hat, dass der Tumor schrumpft, und zwar sehr schnell. Und das war so ein bisschen der Beginn der Chemotherapie, dass man natürlich nach Stoffen gesucht hat, die einfach das Wachstum von Zellen allgemein, von allen Zellen, stoppen können. Das hat Vor- und Nachteile, und das ist auch so ein bisschen die Angst vieler Patienten zu sagen, ja, aber Chemotherapie zerstört ja auch gesunde Zellen, die ihr Wachstum auch brauchen, sei es irgendwie die Haarzellen, die Schleimhautzellen, die Darmzellen, die gesunden Immunzellen im Knochenmark. Definitiv richtig. Und der Trend in der Onkologie geht immer mehr weg von der harten Chemo, immer mehr zur zielgerichteten Immuntherapie. Darauf können wir noch später eingehen, was das bedeutet, und da komme ich dann immer mehr ins Spiel. Aber die Chemotherapie hatte ihre Berechtigung, aber die wird immer mehr ersetzt tatsächlich mit Immuntherapeutika. Das muss man definitiv nochmal betonen. Eine Sache, die ist mir noch wichtig bei der Genese des Krebses, also bei der sogenannten Spontanmutation, ist, was unterschätzt wird und was immer mehr Daten auch belegen, ist der sogenannte Hyperinsulinismus. Das heißt, wir haben zu viel Freisetzung von Insulin, und Insulin ist ein Wachstumstreiber. Das weiß man ja sozusagen auch von Tieren. Man kann mit Zucker und Insulin wirklich ein Huhn aussehen lassen wie ein Truthahn. Ja, das ist unglaublich, was man da für Wachstumsfaktoren da generieren kann. Und der Hyperinsulinismus, da kommen dann immer die Heilpraktiker, die sagen, ja, du darfst dich nicht zuckerreich und musst dich ketogen ernähren. Ja, das ist richtig, aber ich habe sehr viele Patienten, die schlank sind, sich eigentlich bewusst ernähren, auch Low Carb unterwegs sind, trotzdem Krebs bekommen. Und was hier sehr wichtig ist und unterschätzt wird, Hyperinsulinismus. Deswegen habe ich nicht gesagt, zu viel Kohlenhydrate, sondern Hyperinsulinismus. Bedeutet, Stress löst zu viel Insulin aus.
Durch Cortison.
Durch Cortison, genau. Schlafmangel macht eine Insulinresistenz. Das wissen wir schon seit Jahren, Jahrzehnten. Das heißt, ein guter Schlaf, Bewegungsmangel macht natürlich auch eine Insulinresistenz. Unabhängig davon, also man kann sich ketogen ernähren, komplett clean, super. Hat man aber einen Schlafmangel und hat man maximalen Stress, kann ich versprechen, dass der Insulinwert dennoch steigt und hoch ist. Das haben wir immer wieder, und das messen wir auch, das untersuchen wir auch. Und
ja, die kommen auch gar nicht in die Ketose rein dann.
Mhm. Korrekt. Korrekt, genau. Wenn die Patienten immer wieder versuchen, ja, ich versuche doch alles, dann sage ich, ja. Aber Hyperinsulinismus ist eben nicht nur Ernährung, sondern man muss tatsächlich auch so ein bisschen Umfeldtherapie machen, Psychohygiene, aber auch sich um sich kümmern, schlafen vernünftig. Auch der Stress um der Familie und der Umgebung. Was ich sehr schade finde, und da kriege ich immer wieder ein, ab dem Moment, wo der Patient die Diagnose Krebs bekommt, ist er natürlich im maximalen Stress. Genau, und wenn auch noch der Onkologe nicht gerade jemand ist, mit dem man sehr gut umgehen kann, dann fördert das den Stress umso mehr. Und ich in meinen Untersuchungen, ich messe ja die Krebszellen tatsächlich auf ihre Genexpression, sieht man da sehr oft, dass viele Krebsarten diese Rezeptoren haben, nennt sich dann IGF-1, also Insulin-like Growth Factor, das heißt Rezeptoren, die auf Insulin ja nur warten und sobald Insulin kommt, ja wachsen. Und wenn man natürlich gestresst ist, verängstigt ist, dann ist es ein Dauertreiber. Das ist ein Dauerstimulus für den Krebs zu wachsen. Was ich nur ermutigen möchte, ist tatsächlich, dass man da so ein bisschen versucht, die Angst vor dem Krebs zu verlieren. Da muss man sich auch zur Not auch Hilfe holen. Da nochmal diesen, den Druck da ein bisschen wegzulassen. Mit Ernährung alleine wird das nicht funktionieren. Das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und es gibt immer mehr Daten, die das auch belegen. Die sagen, ja, ketogene Ernährung oder glukosearme Ernährung, kohlenhydratreduzierte Ernährung hilft definitiv, sowohl auch die Nebenwirkungen abzufangen, der Chemotherapie, aber auch die Prognose zu verbessern. Wir haben mittlerweile harte Fakten. Mittlerweile gibt es sogar kleinere Meta-Analysen, die auch die Richtung klar zeigen, es hilft. Aber es wird sicherlich unterschätzt das Thema Stress, Emotionen, Schlaf, das wird definitiv unterschätzt. Wenn ich höre, Krebspatienten schlafen nicht, dann bin ich immer dahinterher. Das ist für mich immer so, ich musste alles machen, damit er schläft und gut schläft und vernünftig schläft.
Ne? Ja, was für ein toller Punkt. Und das könnte auch diese, ich nenne es mal Spontanheilung erklären, dass jemanden, der sein ganzes Leben lang in einer toxischen Beziehung war, dann Krebs bekommen hat, sich dann das als Anlass genommen habe, sich zu trennen und der Stress dann maximal weg ist, obwohl er Krebs hat, so nach dem Motto, ja, ist so schlimm gelaufen, ist mir jetzt auch egal, dass dann diese Remission kommt. Hängt das damit zusammen, unmittelbar? Also kann das damit zusammenhängen?
Sehr viel. Ich versuche mal das Bild mal, nehmen wir eine Metapher. Wenn wir sagen, die die Mutation ist sozusagen der Keim des Krebses. Ist es so, dass alles drumherum, die Hyperinflammation, Entzündung, mehr Nährstoffdefizite, Stress, der Nährboden ist. Das heißt, wenn man so einen Keimling nimmt und das auf den Beton legt, wird daraus kein Krebs entstehen. Mhm. Wir wissen das zum Beispiel aus Mausstudien. Wenn wir Krebs von einem Menschen nehmen, sagen wir mal Pankreastumor, und implantieren das in eine Maus, das wird auch gemacht übrigens, das ist die Nude-Maus, das ist diese nackte Maus, die keine Immunzellen hat, dann wächst da Krebs. Ist aber diese Maus normal gesund, das heißt der Nährboden ist nicht vorhanden, das Immunsystem ist intakt, dann ist es so, dass sobald wir diesen Krebs implantieren, die Krebszellen, wird es abgestoßen. Das heißt, es hat gar keinen Nährboden, es wächst da gar nicht. Sobald wir also wir arbeiten sozusagen, die Mutationen sind da, wir haben den Nährboden, da arbeiten wir dran über Ernährung, Stressresilienz und so weiter. Und jetzt kommt etwas, wenn man das mit einem Garten vergleicht, ist im Grunde genommen, wenn wir Unkraut haben am Ende des Tages, sind diese Themen, die wir besprochen haben, für die Prävention sehr wichtig. Für die Therapie ist es auch wichtig, aber nicht mehr das, nicht mehr die hohe Kraft, die wir brauchen. Am Ende ist es der Gärtner, der den Garten sauber macht. Und der Gärtner ist das Immunsystem. Also das Immunsystem muss kommen, das Immunsystem muss arbeiten, das Immunsystem muss funktionieren. Je besser die Psychohygiene ist, desto besser ist das Immunsystem. Wir wissen, dass Stress tatsächlich das Immunsystem auch schwächt. Das können wir messen. Ich habe das eindrucksvoll vor 1,5-2 Jahren gesehen. Da war eine Patientin mit auch einer chronischen Erschöpfungserkrankung, wo wir das Immunsystem immer weiter aufgebaut haben, wo wir in den Parametern gesehen haben, das wird immer besser und das ist eigentlich schon fast im Normbereich. Kamen sie dann 2 Monate später, alle Parameter komplett im Keller. Ich sage, was ist denn jetzt passiert? Das ist ja wie vor 1,5 Jahren. Und dann sagte sie mir, ja, mein Hund ist gestorben. Und das hat mir so ein bisschen die Augen aufgemacht. Und das, was in der Medizin aus meiner Sicht auch extrem unterschätzt wird, wie viel Einfluss am Ende die Psyche, die Emotionen auf somatische Laborparameter haben. Das wird sehr unterschätzt und kann man nicht hoch genug schätzen. Deswegen diese Spontanheilung. Ja, wir müssen da, es arbeitet über das Immunsystem. Je besser das Immunsystem funktioniert, wie auch immer man das erreichen mag, da können wir gleich drüber reden, wie ich das mache, desto besser ist die Abwehr gegen Krebs. Ja, wie nochmal? Der Gärtner ist am Ende der abräumt und sauber machen muss, auch wenn der Krebs da ist. Und das funktioniert über das Immunsystem.
Ja? Und vielleicht ist der Gärtner auch noch gut ausgestattet mit Spaten, mit einer Heckenschere.
Richtig.
Mit einem Unkrautvernichtungsmittel.
Und das ist das, was ich mache. Ich gebe dem Gärtner, was er braucht.
Sehr gut. Dann lass uns erstmal gucken, was den Gärtner stresst. Das heißt, was würdest du sagen, sind die 3, wenn du magst, auch gerne 5 schlimmsten Dinge, die ein Immunsystem überhaupt nicht gut tut? Vielleicht hast du sogar eine Top 3, Top 5, Top Down sozusagen.
Das ist
schwierig, ich weiß ja.
Definitiv schwierig, auch das zu ranken ist ehrlicherweise schwierig.
Dann machen wir einfach ohne Ranking, aber was gehört aus deiner Sicht dazu?
Das sind schon die Dinge, über die wir eigentlich schon gesprochen haben. Ne? Also
nochmal zusammengefasst,
alle Kürze. Genau, das ist im Grunde genommen Schlafmangel. Ein guter Schlaf ist förderlich. Das ist Bewegungsmangel. Bewegung ist unglaublich wichtig. Gute, gesunde Ernährung, clean ist sehr, sehr wichtig. Und Psychohygiene, emotionale Stabilität.
Psychohygiene, das heißt, wichtiger Punkt.
Das ist definitiv sehr, sehr wichtig. Genau. Und toxinarme Umgebung, das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Ja. Okay. Und auf der anderen Seite drehen wir das Ganze mal um. Was tut einem Immunsystem gut? Jetzt können wir diese für Top 5 umdrehen, aber vielleicht gibt es noch so ein paar speziellere Ideen, was dem Immunsystem gut tut, was es heute nicht mehr bekommt. Ich zum Beispiel denke da immer automatisch an, uns wird immer erzählt, dass wir zu viel Proteine essen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Menschen tendenziell eher zu wenig essen. Und wenn sie von was zu wenig essen, essen sie von was anderem zu viel. Und das sind dann meistens Kohlenhydrate. Und dann auch noch die schnellen, die ungesunden Kohlenhydrate, die genau das machen, was eine Krebszelle triggert, nämlich hoher Blutzucker, Insulin hoch, Insulinresistenz. Und dann haben wir genau diese Kette, die Negativkette. Bei bestimmten Tumorarten.
Absolut.
Deswegen nochmal, Proteine wäre jetzt für mich zum Beispiel eine Art Grundbaustein, eine Grundausstattung für den Gärtner-Immunsystem.
Genau. Ich gehe einen Schritt weiter. Also man kann das googeln, man kann das nachlesen und wenn man von Heilpraktiker zum Heilpraktiker oder vom ganzheitlich tätigen Arzt zum nächsten, wird er auch irgendwelche Substanzen, Stoffe nennen und sagen, du musst das nehmen, das musst das nehmen, das wird dein Immunsystem verbessern. Beim Krebs ist es so, der größte Feind ist die Zeit. Wir haben da keine Zeit, mit Dingen zu experimentieren. Und was ich definitiv auch sagen kann, ist, es ist nicht so, dass immer die Substanz bei jedem Patienten, dass sich immunstärkend wirkt oder nicht. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Es gibt Labore, die können die, aus meiner Sicht, die wichtigsten Zellen. Es gibt zwei Zellen, die sind so, das sind die Gärtner, wenn man so möchte. Das sind die Abräumer. Das sind die T-Zellen und das sind die Natural Killer-Zellen. Das sind die natürlichen Killer-Zellen. Die wurden in den 70er und 80er Jahren irgendwann entdeckt, nachdem man gesehen hat, eine spezielle Population der weißen Blutkörperchen, also die Immunzellen, sind irgendwie in der Lage, Krebszellen zu eliminieren, direkt abzutöten, direkt sozusagen zu zerstören. Und das sind die Killerzellen. Wir gehen jetzt hin und untersuchen tatsächlich die Fähigkeit, also wir messen nicht nur die Anzahl dieser Zellen, was auch sehr wichtig ist, also die Quantität, sondern wir gehen hin und untersuchen ihre Funktionalität. Das heißt, wie gut ist ihre zytotoxische Fähigkeit? Wie macht das das Labor? Und das ist eigentlich sehr intuitiv, sehr logisch. Man nehme eine Petrischale, die sozusagen besät ist mit Krebszellen. Was man dann macht, ist, die Killerzellen des Patienten zu nehmen und in diese Petrischale sozusagen reinzulegen und zu schauen, wie viel Prozent dieser Krebszellen werden erkannt und abgetötet. Und dann kriegt man einen Parameter, der so ein bisschen was über die Funktionalität dieser Natural Killer Zellen gibt. Ein guter Wert ist sicherlich ein Wert, also das Labor selber sagt, über 25% ist gut. Wirklich gut aufgestellt, glaube ich, wenn es über 50, 60, 70% ist. Das heißt, ein Großteil der Krebszellen werden erkannt und werden zerstört. Was ich immer sehe bei allen Krebspatienten, bisher noch keine Ausnahme, ist, dass die Natural Killer Zellfunktion bei Null ist. Also die haben keine Funktionalität. Und das ist unglaublich interessant und spannend. Und ich glaube, das ist auch einer der Treiber ist für Krebs, dass die Immunzellen ihre Funktion eben aufgegeben haben und nicht gut funktionieren. Jetzt kann man
was hingehen, kann man da tun?
Genau. Jetzt kann man hingehen, das das ist Präzisionsmedizin. Und da kombiniere ich so gerne die ganzheitliche Medizin mit der Schulmedizin. Man bittet das Labor darum, Substanzen zu testen und zu schauen, welche Substanzen können die Killerzellenfunktion verbessern. Da hat das Labor über 130 Präparate zur Verfügung. Und wenn man jetzt jemand ist und sagt, hey, ich habe da was gehört, das ist irgendwie Substanz X aus Indien, aus Australien, das soll gegen Krebs helfen, kann man das dem Labor zuschicken und sagen, bitte teste das mal.
Das geht.
Wow. Und dann weiß man, ja, diese Substanz speziell in deinem Falle für deinen Körper, speziell für diese Immunzellen, die du hast, und ich glaube, da ist auch sehr viel Individualismus da, also ich glaube, das ist nicht immer pauschal zu pauschalisieren, dann kriegt man Parameter, man weiß man, okay, Substanz A, B, C funktioniert gar nicht. Also viele schwören beispielsweise auf, als Beispiel genannt, einjähriger Beifuß, Artesunat, was sehr gut sein soll, oder Quercetin oder OPC, das soll toll sein bei Krebs. Ja, will ich nicht runterreden. In den Analysen aber ist es so, dass es nicht immer der Fall ist. Also wir sehen ganz oft, dass es nicht die Killerzellen stimuliert oder ich mache noch einen zweiten Test. Das Labor kann auch die Stoffe testen, ob es den Krebs direkt auch töten kann. Dazu kommen wir nochmal gleich dazu. Und dann bekomme ich aber 2, 3, 4 Substanzen, wo ich weiß, schau mal, nachdem deine Immunzellen, deine Killerzellen mit dieser Substanz Kontakt hatte, hatte das plötzlich eine Funktionalität von über 30, 50%. Und das ist eine Substanz, die ich immer den Patienten dringendst empfehle, während der gesamten Krebstherapie, weil das natürlich einen Synergismus ergibt. Also es ist ein Effekt, dann holt man die Immunzellen wieder ins Spiel rein, die können ihre Funktion wieder sozusagen erfüllen. Es gibt ein Medikament, klassisch schulmedizinisch, was jetzt in Amerika eine FDA-Zulassung bekommen hat, was genau das macht. Ich mache das biologisch, ich nehme gerne Substanzen, die eigentlich keine Nebenwirkungen haben, also die biologischen Substanzen sind eigentlich sehr, sehr gut verträglich. Aber es gibt auch schulmedizinische Medikamente, die diese Killerzellen und auch die T-Zellen, ich nenne das mal, boostern können. Das ist wie Nitro, einmal reingeben und dann werden die angetrieben, stimuliert und wenn die auf hohe Funktionalität getrieben werden, ist es so, dass es phänomenale, unglaubliche Case Reports gibt, Einzelfallberichte, wo man sehen konnte, dass der Krebs verschwindet.
Es gibt auch schon im fortgeschrittenen Stadium?
Definitiv. Gerade diese Case Reports, die Einzelfallberichte waren Patienten im Endstadium, Patienten von Hirntumoren, von Pankreastumoren, wo man nur durch die Verbesserung des Immunsystems und Boosterung des Immunsystems entweder ein Stable Disease, eine Stabilisierung erreichen konnte oder sogar einen Rückgang des Tumors. Ohne Chemotherapie. Mhm. Das ist nicht unwichtig, dass man das betont. mit einer geringen Dosis Chemo zu kombinieren, ist nicht dumm, weil es von der Dynamik des Krebses abhängt. Wie schnell wächst ein Krebs? Und davon mache ich es auch abhängig, wie aggressiv man da einsteigt und wie viel man da am Ende machen muss. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, ja, jetzt nimm mal Kurkuma und mach jetzt bloß nicht, was der Onkologe sagt mit der Chemotherapie. Nein, wenn der Krebs eine hohe Dynamik hat, dann sind diese biologischen Therapien nochmal zu langsam. Es ist ein synergistischer Effekt. Ich sehe die beste Chance tatsächlich darin, dass man beides kombiniert. Ich gehe auch mit Patienten mit, wenn sie partout keine Chemotherapie wollen, dann werden sie ja leider, muss man sagen, von vielen Onkologen dann einfach abgewiesen und gesagt, ja, dann sind sie dem Tode geweiht und dann stehen sie da in der Nirvana. Die hole ich auch ab. Also ich gehe den Weg mit, weil am Ende ist es also der Patient ist ja autark und selbstständig und kann definitiv über sich, über sein Leben auch entscheiden. Wenn er halt keine Chemotherapie möchte, braucht er trotzdem Unterstützung und Begleitung. Das mache ich auch, genau über diesen Wege, dass wir dann schauen, okay, wie können wir das Immunsystem verbessern? Was sind die Treiber des Krebses? Und etwas, was ich sehr gerne mache, und das, da habe ich wirklich beeindruckende Erfolge gesehen, ist nämlich folgendes Problem. Wenn wir uns die Studien angucken zu Krebs, dann sehen wir beispielsweise, nach 2 Jahren überleben 70%, aber 30% sterben. Dann habe ich mich gefragt, okay, wieso sterben die 30%? Wie kommt das? Und eines der Gründe ist genauso wie in der Infektiologie das Thema Resistenzen, weil wir Dinge pauschalisieren. Das heißt, wir gehen davon aus, okay, der Patient hat Pankreastumor, dann wird das mit dieser Chemo kombiniert, immer so behandelt. Und wenn man Glück hat, ist es so, dass diese Chemo tatsächlich auf diesen Krebs auch ansprechen wird. Wir gehen jetzt hin und untersuchen die Krebszellen. Das Labor nimmt die Krebszellen, die im Blut rumschwimmen, vermehrt sie und testet sie auf diverseste Substanzen, sowohl schulmedizinisch, also Chemotherapeutika, als auch biologische Substanzen. Auch da können wir hingehen und sagen, hey, ich habe gehört, dieses Wurmmittel beispielsweise, momentan sehr, sehr heiß diskutiert wird, sind diese Antiparasitika, wie zum Beispiel Ivermectin oder Mebendazol, was ja auch gegen Krebs helfen soll. Wir können hingehen und sagen, gut, das ist zwar off-label und ist nicht dafür zugelassen, gibt es auch keine randomisiert kontrollierten Studien, aber lass uns das Labor das testen lassen und schauen, ob das wirkt. Und das Labor kann dann das untersuchen und sagt dann, ja, die Zytotoxizität, das heißt die Möglichkeit dieser Substanz wie Chemo zu wirken und die Teilung des Krebses zu hemmen, ist so viel Prozent. Gib mir dann auch sozusagen Quantität an, sagt 5%, 10%, ne, 30%, oder halt bei Chemotherapie erreicht man oft auch gute Werte oder manchmal auch schlechte Werte. Und dann kann ich genau sagen, ja, die geplante Chemo wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Klüger wäre es, wenn man das mit einem milderen oder einem anderen Chemomedikament macht als geplant. Da muss man sagen, trifft man nicht immer auf offene Ohren bei den Onkologen. Ich habe mal, weil die Patienten am Ende das auch logisch finden, das auch hier und da mal umgesetzt und durchgesetzt. Was man dann sieht, ist, man braucht gar nicht immer die geplante Chemo, vielleicht die Zweitlinientherapie oder eine andere Kombination, was aber in den Analysen eine höhere Effektivität gezeigt hat, um dann die Chance definitiv zu steigern, erfolgreich den Krebs zu behandeln. Das ist eine Untersuchung, die ich allen eigentlich empfehle. Das ist in der klassischen Onkologie bei vielen meiner Kollegen noch nicht angekommen und ich hoffe, dass es demnächst ankommen wird, weil, jetzt kommt das große Weil, wir machen das in der Intensivmedizin oder Infektiologie schon immer. Wenn wir einen Erreger haben, machen wir ein sogenanntes Antibiogramm. Das heißt, wir gucken, welches Antibiotikum wirkt denn gegen diesen Erreger, weil auch da gibt es Resistenzen und bei der Chemotherapie gibt es ebenfalls Resistenzen. Wieso gehen wir nicht hin und machen einen sogenannten Tumorbiogramm oder so, wie man das nennen möchte, ja, und erhöht so die Chance, dass das, was man vorhat, auch wirklich funktioniert.
Jetzt kann man das ja bei dir machen, in der Praxis, in Hamburg, am Jungfernstieg. Wunderbar, der Kontakt ist da, aber es gibt bestimmt viele Menschen aus München, aus dem Ausland, vielleicht in Österreich, in der Schweiz, die eben das auch anhören und sagen, ich will, aber ich kann nicht, vielleicht auch finanziell, oder du bist eben dann komplett ausgebucht. Was könnten diese Menschen tun, um beim entsprechenden Onkologen eben da auf Gehör zu stoßen? Beziehungsweise gibt es aus deiner Erfahrung heraus Möglichkeiten, wie man an solche gezielten Therapien rankommt?
Schwierig. Schwierig, den richtigen Onkologen zu finden. Das ist auch kein, also das ist jetzt nicht, Entschuldigung. böses Gerede oder Kollegenbashing, das mache ich nicht. Im Gegenteil, ich schätze Kollegen Onkologen sehr. Ich halte sie auch für eine der klügsten Ärzte im Fachbereich der Onkologie. Das Problem ist eher, dass sie diese Möglichkeit nicht haben. Also man muss verstehen, dass bei allen Krebsarten da in der Regel Leitlinien vorgegeben werden und die Onkologen genau sich daran halten. Und eine Abweichung von der Leitlinie ist nicht vorgesehen, nicht gewünscht. Ich persönlich halte das für definitiv falsch. Man darf, also da hat jemand so ein bisschen auch die den Sinn der Leitlinien verstanden. Ich persönlich sage immer, Leitlinien sind wie Laternen am Straßenrand. Sie erleuchten dir den Weg, aber nur der Dumme klammert sich da dran. Das heißt, man muss so ein bisschen individualisierte Therapien durchaus zulassen. Die meisten sind der Sache nicht aufgeschlossen. Das ist auch meine Erfahrung, wenn ich den Befund Patienten mitgebe und die zeigen das den Onkologen, dann sagen sie, was soll das dann sein? Hokus pokus, kann ich nichts mit anfangen und fertig. Zu deiner Frage, es gibt Labore.
Genau, ich möchte gerne rein, weil ich möchte gern, dass die wirklich diese Not haben, sich das angucken, die wollen irgendeinen Lösungsansatz. Genau. Und deswegen, wie bezeichnet man das, dass die gezielt in ihre Klinik gehen können, bei Onkologen anrufen können, kennen sie XY, arbeiten sie damit. Und dass sie bei 6, 7 vielleicht wieder auflegen müssen, aber beim 8. der sagt, ja klar, mache ich. Und dann sind sie einen großen Schritt weiter. Wie nennt sich das?
Gute Frage. Man kann nach den Laboren nachschauen. Man kann auch die Labore fragen, dann, wo gibt es einen Therapeut in meiner Nähe? Das geht zum Beispiel IQ Medics, ist zum Beispiel ein Labor. Ist zum Beispiel ein Labor in Mannheim, was diese Art von Tests macht und schaut auf die, Und es gibt ein Super zweites Idee. Labor in Griechenland beispielsweise. Man muss sich so ein bisschen, es gibt verschiedene Labore, es ist nicht nur eins. Tatsächlich habe ich auch einige miteinander verglichen. Die arbeiten alle so ein bisschen unterschiedlich und manchmal schicke ich auch zu zwei verschiedenen, das ist immer ein eigenes komplexes Thema. Wer macht das wie? Auf welche Methode nutzt er dafür und wie gut ist die Vorhersagekraft? Manchmal schicke ich es auch zu zwei verschiedenen Laboren, aber der beste Weg ist, man fragt die Labore, gibt es Therapeuten in meiner Nähe? Und die werden das auch dann offen darlegen und das ist der einfachste Weg aus meiner Sicht. Ich persönlich glaube nicht, dass die Onkologen einem da weiterhelfen, zumindest ist meine Erfahrung der letzten Jahre, da stoßt man leider nicht gerade auf offene Ohren und auch nicht, weil es nicht, man muss verstehen, dass es, ich nenne das mal Zukunftsmedizin, was wahrscheinlich in den nächsten 5 oder 10 Jahren auch immer mehr zum Standard wird, aber im Moment nicht der Fall ist und man eher so auf Ablehnung stoßen wird.
Also muss man selber drum kämpfen, man muss hartnäckig bleiben, es geht immerhin ums möglicherweise Überleben. Ja. Und der Ansatz, dass man zuerst zum Labor geht, wie IQ Medic in Mannheim, das wäre schon mal ein Ansatzpunkt, da gezielt hin und dranbleiben, sagen, welche Onkologen arbeiten mit ihnen zusammen, dass man dann guckt, was ist in meiner Region, dass man dann gezielt geht, das wäre eine Strategie, um an einen, an einen neumodisch denkenden Onkologen ranzugehen. Mhm.
Genau, richtig. Genau. Wenn man jetzt hingeht und sagt, gut, der Krebs ist fortgeschritten und wir verbessern das Immunsystem, wir haben Substanzen gefunden, die zytotoxisch wirken, oder auch, und das ist das Tolle an den Laboren, es gibt ein Labor in Griechenland, RGCC nennt sich das Labor, die können sogar testen, ob die Substanzen immunmodulatorisch wirken, das heißt, das Immunsystem eben auch direkt verbessern und gleichzeitig den Krebs töten können. Ist es so, dass noch eine dritte Komponente aus meiner Sicht dazukommt, und das benutze ich immer häufiger und immer mehr, und zwar ist es die zelluläre Immuntherapie. Was bedeutet das? Wir haben das Problem, dass manchmal eine Stimulation des Immunsystems, ich habe vorhin gesagt, dass viele biologische Stoffe nicht von heute auf morgen wirken. Also, aus meiner Erfahrung braucht das zwischen 4 bis 12 Wochen, bis man nachweislich im Labor sieht, ja, das Immunsystem ist jetzt definitiv besser. Die Zeit hat man nicht immer. Und was ich dann mache, ist das Labor darum bitten, das zu tun. Das heißt, man kann hingehen, Blut vom Patienten abnehmen und diese Immunzellen, das sind Makrophagen, das sind T-Zellen, das sind Natural Killer Zellen, dendritische Zellen, das sind alles, das ist unser Militär, wenn man so möchte. Die haben alle ihre verschiedenen Funktionen. Ja. Die isolieren das aus dem Blut des Patienten und gleichzeitig ist es so, wir haben ja bei den meisten Patienten im fortgeschrittenen Stadium Krebszellen im Blut, die da rumschwimmen, die nehmen das, vermehren das und trainieren diese Immunzellen auf diesen Krebs. Und der Patient bekommt seine Immunzellen wieder zurück. Okay. Wenn man das ihm zurückgibt, haben sie sozusagen ein Boxkampf geführt außerhalb des Körpers, wurden trainiert und jetzt gibt man das wieder zurück und sagt, hier, jetzt kannst du loslegen. Und da erreicht man auch sehr, sehr tolle Ergebnisse. Und das ist die Zukunft übrigens der Medizin. Ich mache das, was wir gerade besprechen, ist meistens Patienten sozusagen im Endstadium von Krebs, wo auch der Onkologe sagt, man kann nichts mehr machen. Wo ich noch sage, ja, stimmt nicht, die Immuntherapie, dass man das Immunsystem mit ins Boot holt, wird einfach unterschätzt. Und das ist ein Therapieansatz, da hat zum Beispiel letztes Jahr wurde das auch in Amerika für das maligne Melanom zugelassen, dass man die Immunzellen, die T-Zellen rausholt, die stimuliert und trainiert und wieder zurückgibt. Diese Art von Therapien sind zwar nicht günstig, aber definitiv die Zukunft der Medizin und der Onkologie. Da kommen wir nicht drum herum. Das ist das, was ich mache, um auch Zeit zu gewinnen und auch direkten Effekt zu erzielen, weil wir, wie gesagt, für die Immunstimulation manchmal nicht die Zeit haben. Ja, genau.
Das Interview, das war ein wahnsinnig interessanter Einblick in genau das, wie du es auch nennst, in die Zukunftsmedizin. Wir sind schon 3 Schritte voran von dem, was die meisten Menschen zu glauben, dass es das Alleinige ist, nämlich zum Beispiel nur Bestrahlung, nur Chemotherapie, ohne die schlecht zu reden. Die machen in einem bestimmten Kontext sehr viel Sinn, gerade bei schnell teilenden Zellen. Aber eben, und das wurde wieder einmal bestätigt durch das Gespräch mit dir, durch zukunftsorientierte Möglichkeiten, das Immunsystem wieder auf die Beine zu bringen, dass es ganz gezielt eingreifen kann. Der Kontakt zu dir gibt es über die Homepage, nehme ich an. Die werde ich auch verlinken in die Shownotes beziehungsweise in die YouTube, in die Videobeschreibung. Und ich möchte dir zum Schluss des Interviews, wir können noch lange weitersprechen, das ist ein Füllhorn, ich hätte auch sehr gerne noch ein bisschen was zur Hyperthermie gewusst. Vielleicht nehmen wir das noch mit rein, bevor wir jetzt hier links abbiegen in den Schlusssprint. Oder nehmen wir das als Schlusssprint. Hyperthermie, was hältst du davon? Ist das wirklich etwas, was erfolgreich eingesetzt werden kann oder schon wird?
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die Datenlage noch nicht gut ist. Also die ist gut, aber in der Schulmedizin wird immer gesagt, die ist noch nicht stark genug. Was ich persönlich mache, ist Folgendes. Ich mache ja diese Tumoranalyse. Das heißt, ich schaue mir die Genexpression an des Tumors. Und bei Hitze, bei der Thematik Hyperthermie, ist eines der Mutationen, auf die es ankommt, ist die sogenannte Hitzeschockproteine. Hat der Tumor zu wenig von den Hitzeschockproteinen und kann sie sozusagen bei der Exposition von Hyperthermie schlecht reparieren und würde damit schlechter sterben, dann empfehle ich dem Patienten dringend sogar und lege das ihnen ans Herz, Hyperthermie mit ins Therapie-Tool einzubeziehen. Die Tiefenhyperthermie, Lokalhyperthermie ist auf jeden Fall ein Tool. Wir wissen, manchmal hilft es, manchmal nicht. Und deswegen sage ich, ja, die Präanalytik, die hilft. Man kann ja sich den Tumor ja genauer anschauen und sagen, ja, wenn denn diese Hitzeschockproteine vermindert exprimiert sind, dann hilft das ziemlich sicher oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn die hoch exprimiert sind, wird die Hyperthermie wahrscheinlich wenig helfen. Aber die hat aber noch einen zweiten Vorteil. Und zwar, wenn man das um die Chemotherapie herum macht, wird der Tumor besser durchblutet. Die Chemo kommt dort noch besser an. Das Mikromilieu des Tumors wird verändert. Ich bin eigentlich ein Freund von der Hyperthermie. Das muss ich schon
hilft
sagen.
Hilft Sauna, ja. Regelmäßige Sauna auch bei diesem Thema?
Das wird immer wieder gefragt, auch von Patienten. Ja, ich muss immer schmunzeln. Sauna hilft ja bei der Thematik auch entgiften, Detoxen. Bei der tiefen Hyperthermie nicht. Also man darf sich...
Kommt da nicht an.
Ja. Genau, der Beweis ist, wir gehen ja auf 42, 43, 44 Grad hoch. Das ist ja bei Sauna, erreichen wir die Temperatur ja innen nicht. Deswegen schwitzen wir. Wir schwitzen
Gott sei
Dank. Sonst wären wir nicht am Leben. Wir schwitzen ja,
damit wir unsere Temperatur... Feierabend. Genau. Das gibt man in der Sauna und nicht am Krebs. Das wäre nicht gut.
Genau. Okay. Also man muss es schon technisch machen tatsächlich. Ja.
Aber auch hier hört man wieder raus und das zieht sich durch das ganze Interview. Erst messen. Und dann ganz gezielte Maßnahmen anwenden, die wie eine lasergesteuerte Rakete in den Tumor einschlägt, sozusagen, um es vielleicht, ja, ist vielleicht nicht ganz das passende Bild, aber es geht ungefähr in diese Richtung. Also nicht mit einer Streubombe drauf, das wäre eben eine Chemo, einfach rein mit dem Zeug oder nur Bestrahlung, sondern eben ganz gezielt ein GSG-9-Team reinschicken, die eben dann dort im Krebs Feierabend macht. Das passt vielleicht ein bisschen besser. Ich würde dir sehr gerne noch die Abschlussworte lassen. Vielleicht hast du noch irgendwie einen Aufruf, eine Idee, etwas, was dir besonders am Herzen liegt, gerade zu diesem Thema, was ja leider, leider immer mehr Menschen betrifft. Übrigens, das finde ich auch, das wollte ich vorher noch fragen, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir wirklich Schluss machen. Es ist ja so, dass gefühlt haben wir immer mehr Krebsfälle. Es ist aber auch so, dass wir immer älter werden. Und das eine hängt ja mit dem anderen so ein bisschen zusammen. Es ist aber auch, wie ich finde, auffällig, dass auch immer mehr junge Menschen an Krebs erkranken. Und das war ja früher weniger der Fall. Denn diagnostiziert konnte werden, wurde es auch schon vor 30, 40 Jahren. Hast du vielleicht noch eine Idee, womit das zusammenhängt? Liege ich da richtig, um vielleicht eins vorzugeben, dass es mit mehr Toxine und generell mehr oder weniger Bewegung und mehr schlechter Ernährung zusammenhängt und auch mehr Social Medias, die auch die Schlafqualität nehmen, ist das so ein Gesamtpaket, was da im negativen Sinne einzahlt?
Genau. Also was ich unterschreiben würde, ist, es ist multifaktoriell. Es ist sicherlich nicht so, dass es gibt immer so Leute, die sagen, das ist die Ursache, das ist die Ursache.
Sehr
also
gut. Funktioniert ganz wichtiger nicht. Punkt. So Milch macht Krebs ist so eine Aussage wie zum Beispiel. Genau. Ja, also so, genau. So pauschalisiert.
Richtig. Ja. Richtig. Ja. Und ich finde es gerade toll, dass du gemerkt hast, ja, hey, das. Das sind viele Punkte. Wir haben ja über die meisten auch schon gesprochen. Da gibt natürlich noch mehr. Aber das sind die Punkte, die definitiv auch immer mehr, wir sind der Sache immer mehr exponiert, immer mehr ausgesetzt. Du hast einige genannt. Und das spielt natürlich in der Prävention eine Rolle. Vollkommen richtig. Also ich bin kein Freund von nach einer Ursache zu suchen. Das funktioniert oft nicht, weil, wie gesagt, der Tumor hat meistens eine kumulative, im Laufe der Jahre sich angesammelte multiple Mutationen, nicht eine, und die hat sich angesammelt durch diverse Dinge, und du hast einige gute Punkte genannt. Das sind sicherlich Toxine, das sind sicherlich Schlafverhalten, Bewegungsmangel, Hyperinsulinismus spielt auch eine Rolle, unsere Ernährung. Wir wissen mittlerweile, dass die Nährstoffe der Ernährung eine immer größere Rolle spielt, dass unser Essen immer weniger Mikronährstoffe enthält, Mineralien, da bist du ja auch Spezialist in dem Bereich. Das wird auch unterschätzt. Unterschätzt wird das auch von meinen Kollegen tatsächlich, die sagen, ja, Vitaminmangel gibt das nicht, Mineralmangel gibt das nicht. Also da muss man schon die Augen sehr verschließen, auch vor harten Fakten, muss man sagen, wenn man das behauptet. Aber das bekommen meine Patienten leider ab. Also wenn wir dann die Mikronährstoffanalyse machen, das ist Basis, wenn die Patienten zum ersten Mal kommen mit Krebs, dann sehen wir, die haben Mangel von allen möglichen Nährstoffen, Mikronährstoffen. Die sind nicht unterernährt, aber die sind mangelernährt. Das heißt, es fehlt denen tatsächlich an guten Nutritions. Und das, wenn das nicht da ist, man haut dann mit Krebsmedikamenten da um sich und der Patient kann gar nicht heilen, kann gar nicht sozusagen, man kann die Zyklen, die Chemozyklen gar nicht vernünftig durchführen. Meine Erfahrung zeigt, wenn man diese Sachen ins Kalkül zieht, beispielsweise diese Mikronährstofftherapie begleitend macht zu der Chemo, die Patienten haben viel weniger bis gar keine Nebenwirkungen. Die bekommen diese schweren Nebenwirkungen, wie gesagt, viel weniger. Die Chemo kann wirklich vernünftig ablaufen. Das ist sehr wichtig beim Erfolg des Krebstherapie auch, dass keine Pausen gemacht werden wegen Nebenwirkungen, irgendwelchen Komplikationen. Und wenn man die Patienten dann begleitet und wir nennen das supportive Krebstherapie, dass man die Nebenwirkungen und die ganzen Nährstoffe mit und auch die Ernährung begleitend macht, dann gehen sie da viel entspannter durch. Und ja, wie gesagt, Krebs hat multifaktorielle Ursachen. Also das auf eine Ursache gibt es nur selten. Ja.
Ich finde, das war ein super tolles Schlussstatement von Dr. Mehmet Simsek mit einer Praxis Ava Medical, Jungfernstieg Hamburg, für den Direktkontakt. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview einigen Menschen, die vielleicht sich das auch verzweifelt anschauen, Hoffnung machen können, dass die Medizin heute viel, viel weiter ist als das, was die meisten wissen bzw. vermuten, und dass man jetzt zumindest nach dem Video besser schläft, damit Stress runterfährt, dass man wieder Hoffnung schürt. Und eben, das ist ja letztendlich auch ein ganz wichtiger Ansatz für die Heilung. Also ganz herzlichen Dank für dieses ganz tolle Interview, für das sehr spannende Interview.
Sehr gerne. Danke für deine Zeit, danke für die Zeit auch der Zuschauer.